Auch ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und muss direkt hier dem lieben Steffen sagen, ihr seid auf der einen Seite sehr unfair und auf der anderen Seite sehr hilfreich. Unfair deshalb, weil bei diesen drei Liedern ich sagen muss zu mir, was willst du der Gemeinde jetzt noch sagen? Das waren drei Predigten. Und hilfreich, aus diesen Predigten kann ich trotzdem etwas mitnehmen. Die meisten kennen mich, ich sage mich trotzdem nochmal einen Namen, mein Name ist Ottmar van Megen. Ich gehöre zur apostolischen Gemeinde in Oberhausen, bin dort in der Gemeindeleitung, im Predigtdienst, bin auch in der Allianz tätig, mit dem lieben Steffen zusammen. Und das macht uns Freude. Bevor ihr euch jetzt 20 Minuten fragt, was hat denn der alte Mann auf der Nase, erzähle ich das kurz, damit ihr euch auf die Predigt konzentrieren könnt. Das ist so, wenn man morgens so im Halbschlaf ist und den Kofferraum aufräumt, den zuschlägt und nicht weg, weit genug vom Kofferraum entfernt geht, dann haut man sich den Kofferraum auf die Nase. Ist so. Alte Menschen sind manchmal tüdelig und ich bin alt, aber gerne alt. Ja, wir haben heute Morgen vom Steffen gehört, was Thema des Gottesdienstes ist. Die Frage, wird der Bibeltext eingeblendet da oben oder nicht? Wird der Bibeltext, nein, wird nicht eingeblendet, gut, dann weiß ich Bescheid. Weil es ist ein sehr langes Bibeltext und ich möchte ihn jetzt nicht ellenlang vorlesen. Einfach zur Geschichte, weil der Steffen hat in dem Plano, wer das ja auch gemacht hat, reingeschrieben, was für ein Gott. Ich habe eine Bibel mitgebracht, nicht weil ich dachte, ihr hättet keine, sondern ich habe eine Menge Bibeln und das ist eine stille Zeitbibel, das ist eine Andachtbibel, auch mit vielen Fragen. Und über diesen 17. Kapitel steht dann tatsächlich folgende Überschrift. Ein unbekannter Gott. Vor nur wenigen Jahrzehnten konnten Christen in den westlichen Ländern davon ausgehen, dass fast alle Menschen, die ihnen begegneten, einer Kirche angehörten oder zumindest ihr Leben nach christlichen Maßstäben ausrichteten. Heute stehen wir westlichen Christen vor einer Situation, wie die die Christen in östlichen Ländern schon seit Jahrhunderten kennen. Es gibt eine ungeheure Bandbreite von religiösen Weltanschauungen und Praktiken, die wenig oder nichts mit dem Christentum gemeinsam haben. Die großen Weltreligionen Hinduismus, Buddhismus und Islam sind auf dem Vormarsch, zusammen mit einer Vielzahl von Kulten, New Age-Gedanken, okkulten Gruppen und sogar traditionellen oder modernen Heidentum. Wie gehen wir mit einer Welt um, die kaum noch etwas von der Wahrheit über Jesus Christus weiß und auch nichts wissen will? Vor den ersten Worten aus dem Textwort eine kurze wahre Geschichte. Ich hatte einen Onkel, der schon lange verstorben ist, der auch in unserer Kirche gepredigt hat und der war Schuster oder Schuhmacher, wie man es auch immer nennt. Aber nicht in so einer Einzelfirma, Einzelkämpfer, sondern es gab damals, vielleicht erinnert sich der eine oder andere Ältere noch dabei, eine große Firma, so ein Filialbetrieb Weidensee. Die hatten immer sehr viele Schuster oder mehrere Schuster in so einer Schusterei, wo die Schuhe besohlt haben, fertig gemacht haben. Und er hat also auch in dieser Schusterei mit mehreren Kollegen zusammen gesessen. Und wenn er dann in der Woche da war und von Sonntag angetan, hat er dann von Gott und den Dingen erzählt. Und irgendwann hat der Chef zu ihm gesagt, Theo, jetzt ist Schluss. Ich will nichts mehr hören. Jetzt ist Matthäus am Letzten. Mein Onkel Theo ging sehr betrübt nach Hause, weil ihm die Möglichkeit genommen worden ist, zu missionieren, zu evangelisieren, zu sagen, was sein Herz begehrt, Herz macht. Bis er auf die Idee kam zu fragen, was steht denn in Matthäus am Letzten? Ihr wisst es? Wer weiß es? Genau, der Missionsgedanke. Geht hin in alle Welt, lehret die Völker, tauft sie in meinem Namen. Am anderen Tag ging er wieder hin und erzählte wieder und da sagt der Chef, hör mal, habe ich es dir gestern nicht verboten? Nein, sagt er, du hast es mir erlaubt, Matthäus am Letzten. Warum komme ich da drauf? Ich lese die ersten Worte aus dem Textwort. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Vorgeschichte zu diesem 17. Kapitel ist eine ganz tolle Geschichte. Paulus war unterwegs in der Missionsreise. Paulus war in Kleinasien unterwegs, um Gemeinden zu gründen, um Menschen, nicht um Gemeinden, um Menschen zu Jesus zu finden und dadurch auch Gemeinden zu gründen. Denn das ist das Erste, Menschen mit Jesus bekannt machen, sie ihnen es, die Liebe Jesus ins Herz zu pflanzen und dann wird daraus Gemeinde Christi. Und dann merkt er auf einmal, dass, was er alles so vornahm, war irgendwie alles blockiert. Er kam nicht weiter. Wie heißt es in der Bibel? Der Geist verwehrte ihm das. Und er fragt sich, was soll das? Warum kann ich nicht in meiner Tatkraft jetzt wieder voll durchstarten? Bis er in einer Nacht ein Gesicht sah, eines Mazedoniers aus Europa, der sagt, komm herüber. Und dann ging ihm das Licht auf. Und er fuhr am anderen Tag mit seinen Mitstreitern auf das europäische Festland. Und hier beginnt eigentlich die Geschichte, unsere Geschichte, die Geschichte des europäischen Christentums. Auf diesem europäischen Festland hat er dort auch Gemeinden gegründet, versucht zu gründen. Er ist zuerst in Thessaloniki gelandet, hat das Wort verkündet. Und die Leute nahmen es auch auf teilweise, sind richtig begeistert, bis dann einige Juden groß wurden, die neidisch waren und Paulus verleumdet haben, die Mitstreiter verleumdet haben. Er musste aus Thessaloniki fliehen nach Beroea, dort auch wieder Verkündigung. Dort nahmen viel mehr Menschen das Evangelium auf. Aber dann kamen die Thessaloniker rüber und haben auch dort gegen Paulus gewettert. Und er musste fliehen nach Athen. Und diese Geschichte hier in Athen beginnt eigentlich mit dem Satz: Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Jetzt könnte man sagen, oh, jetzt wird spannend. Und es wurde spannend. Paulus verkündete das Evangelium den Griechen. Und das kommt das, was Herr Steffen gerade gesagt hat. Die Griechen waren etwas, wie sagen wir heute, neugierig. Auf alles Neue neugierig. Was neu ist, ist gut. Das wollen wir hören. Man will sich gar nicht damit beschäftigen. Einfach hören. Was gibt es denn Neues? Und dieser Areopag, das war ein Platz, wo so viel Neues, auch philosophisches Gedanken zum Besten gegeben hat. Wurde auch diskutiert, denn die Griechen liebten die Diskussion. Und auf diesen Areopag luden sie Paulus ein. Komm, komm mit. Erzähl es uns da, wo viele Menschen zuhören, was du denn da zu erzählen hast. Und dort beginnt die Geschichte des Paulus mit Athen. Und er sagt hier, ihr habt viele Götter, ihr verehrt viele Götter, ich habe sie alle gesehen. Und der unbekannte Gott, von dem will ich euch erzählen. Und er machte es ihnen begreiflich. Er machte ihnen diesen unbekannten Gott begreiflich. Er erläuterte Gott als den Schöpfer dieser Welt, das Gegenüber des Menschen, den Gott, der das Leben des Menschen begrenzt, der das Leben des Menschen lenkt und leitet und der das Leben des Menschen vollendet in der Ewigkeit. Etwas, Gedanken, die die Griechen in der Art und Weise noch nie gehört hatten. Darum endet auch das Wort hier ziemlich abrupt, denn heißt es, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen einige zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein anderes Mal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Er konnte seine Predigt gar nicht zu Ende führen. Und jetzt sind wir bei dem Heute. Bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes wurde ich erinnert, dass ich vor 17 Jahren in Wiedenest war, nahe bei Olpen, und habe dort an einer einwöchigen Evangelisationsveranstaltung teilgenommen. Lernen, Menschen zu Gott zu führen, in einer Art und Weise, mit Regeln, mit Fragen und dergleichen. Und in diesem Seminar wurde die Geschichte begonnen mit einer Geschichte eines Fischers oder der Fischer. Diese Geschichte ist von J.M. Drescher und er heißt Die Fischer, die nicht fischen. Und ich erzähle es einfach, weil es eine sehr lange Geschichte ist, dann ist die Predigtzeit zu Ende. Er erzählte dann, die Fischer waren an einem Fluss, einem sehr lebhaften Fluss, und sagten, wir wollen anfangen zu fischen und gründeten eine Fischereigemeinschaft. Und sie sammelten alles, was sie von Fischen wussten. Woche für Woche, Monat für Monat sprachen sie in Versammlungen über die Fische, was man tun müsste. Man holte sich Weisheiten und dergleichen. Und immer mehr kam dazu. Man baute sich Vereinshäuser. Was sie nicht taten, war Fischen. Sie sandten Menschen aus in andere Länder, die auch den Menschen dort das Fischen beibringen sollten. Denn das ist ja wichtig, Fischen. Und auch diese Menschen machen es gleich. Sie redeten und redeten, aber keiner von denen ging fischen. Eines Tages war ein junger Mann in einer Veranstaltung und hörte über das Fischen und hat sich gedacht, ich probiere es mal. Und er ging raus und brachte einen großen Fang mit zwei Fischen. Und was passierte? Man vereinnahmte ihn in diesem Fischereikonsortium als den Erfahrenen, der ja mitteilen kann, den wir in die Welt schicken können. Denn der hat ja mal Fische gefangen und wurde dann auch in den Vorstand mit aufgenommen. Und wieder fischte keiner. Und diese Geschichte endet mit dem Satz von Herrn Drescher: Stellt euch vor, wie verletzt und beleidigt einige reagierten, als eines Tages jemand sagte, dass einer, der nie einen Fisch gefangen hat, gar kein echter Fischer sei, auch wenn er das noch so sehr von sich behauptet. Aber irgendwie klang es doch korrekt und einleuchtend. Ist jemand überhaupt ein Fischer, wenn er nie einen Fisch fängt? Der unbekannte Gott. Stefan hat es gesagt, viele Menschen wollen heute von Gott nichts mehr wissen. Und manchmal versuchen wir in unserer gläubigen, guten Art, den Menschen sofort volle Pulle das Evangelium hineinzustopfen. Aber Gott gibt uns Gelegenheit. Gott gibt uns Gelegenheit, über ihn zu reden. Und manchmal werden wir auch in unsere Überlegung gebrochen, unterbrochen und können gar nicht weitermachen. Und sagen, oh schade, hätte ich doch gern mehr erzählt, jetzt konnte ich doch nicht zu Ende. Aber, so sagt es auch die Bibel, Gott wirkt, nicht wir. Wir sind nicht Gottes Anwälte, wir sind Gottes Zeugen. In dieser Gesellschaft, wo wir das Evangelisieren gelernt haben, auch auf der Straße gelernt haben, war einer der beiden Pastoren, die das geleitet hatte, der eine Geschichte erzählte. Der wohnte im Sauerland, viel Wald, kennen wir ja, und ist spazieren gegangen. Und im Spazieren zog sich auch mal der Himmel zu, es wurde dunkel, Blitze kamen, Regen kam. Und dann stellte er sich unter einen Baum, um vor dem Regen geschützt zu werden. Und in diesem Moment sah er einen anderen Mann durchrennen und der sich zu ihm unter dem Baum stellte. Und er sagte, und dieser Mann sagte dann, mein Gott, man könnte ja meinen, die Welt ging unter. Was hat der Pastor gemacht? Hat er über das Wetter geredet? Nein, das war für ihn der Aufhänger, über diesen Gott zu reden. Ja, was ist denn, wenn die Welt untergeht? Was passiert denn danach? Was kommt denn? Und er hat ihm das Evangelium in seiner Art und Weise beigebracht. Nicht mit biblischem Grundwissen und Bibelversen, sondern in einer ganz klaren, einfachen Botschaft. Und er sagte, die Sonne hat schon längst wieder geschienen. Das war schon längst wieder trocken. Da standen wir beide immer noch unten in dem Baum und haben miteinander geredet. Das ist das Wort des unbekannten Gottes. Wir haben heute viele, die den unbekannten Gott haben. Steffen hat es wörtlich gesagt, wir sind in einer Gesellschaft, wo das Christentum immer mehr zurückgeht. Und wir vielleicht Angst haben, etwas zu sagen. Ihr Lieben, wir brauchen keine Angst zu haben. Warum? Gott ist da. Er stand da, wir haben es gehört. Gott ist da. Was für ein Gott. Der füllt uns an mit der Weisheit aus der Höhe. Und wenn er uns Menschen vor unser Auge stellt und wir spüren, jetzt haben wir den Grund, dann wird er uns auch die Mut geben und seine Worte geben, was wir zu sagen haben. Es fängt doch im Kleinen an. Volker und ich haben gerade miteinander gesprochen. Wir wohnen in Häusern. Dann geht es einem richtig mies. Was sagen wir denn? Oh, Kopf hoch, ich denke an dich. Oder sagen wir, ich bete für dich. Habt ihr das schon mal gesagt? Habt ihr euch wirklich überwunden, zu Nachbarn, Fremden zu sagen, ich bete für dich? Manchmal wird man etwas schäl angeguckt, aber oft, okay, danke. Und wer diesen Glauben in der Wahrheit lebt, der bekommt auch immer von Gott Dinge zu hören, Dinge zu leben, wo er sagt, ja, Gott ist da. Ich habe in meiner Gemeindeleitung einen sehr guten Freund, wir sind 6 Leute, der lange Zeit zwar Kirchgänger war, aber so, ja, wusste, dass es Gott gab, ja, glaubte an Gott, ja, aber so, Sonntagskirche, ach, muss nicht jeden Sonntag sein. Er war Motorradfreak, ist ein schönes Hobby, und sonntags, wenn schön die Sonne schien, ging es mit dem Motorrad raus auf die Natur. Die beiden hatten zeitweise vor, sogar eine Motorrad-Bike-Kneipe hier im Nettetal zu gründen, damit die Leute da Pause machen konnten. Bis er dann auf einmal in Kontakt kam mit meiner Gemeinde, auch apostolisch, aber meiner Heimatgemeinde. Lernte uns kennen und blieb befreundet, hat festgestellt, das sind Sünder, aber die kämpfen um ihren Glauben. Und dann hat er sein Leben umgestellt. Er war bei der Zeche, aber nicht unter Tage, sondern oben in der Werkstatt. Und irgendwann, hör mal, was ist denn Sonntag? Nee, ich kann nicht, ich gehe zur Kirche. Mein Gott, du Heiliger! Mein Gott, was bist du denn für einer geworden? Ist ja so, man kommt das. Aber dann passierte Folgendes. Immer wieder kamen Leute, die das gesagt haben, so in der Größe, in der Gemeinschaft, kamen Leute zu ihnen, schauten sich so um. Hör mal, du hast doch einen Draht zu dem nach oben da. Ich hab das und das, denkst du mal an mich. Versteht ihr, was das ist? Das ist Gottes Wirken. Da geht Samen auf, nach und nach. Wir sind in dieser Zeit als Christen, wenn diese Geschichte, sind wir als Christen hier in Europa gefordert, um das Evangelium zu leben und zu sagen. Und wir haben das vom Gottesdienst auch besprochen. Evangelium heißt frohe Botschaft. Und unser Problem ist oft, dass wir dieses Evangelium nicht als frohe Botschaft verkaufen, sondern als ganz ernste, sauertöpfische Botschaft. Ist sie aber nicht. Sie ist fröhlich, denn Christus ist für uns gestorben. Wir sind kurz nach Ostern. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist gen Himmel gefahren. Und er sitzt zur Rechten des Vaters, von dann wiederkommen. Aber ein Versprechen, das werden wir demnächst feiern, hat er uns gegeben. Ich bitte den Vater, dass er euch den Geist gibt. Und dieser Heilige Geist führt uns in diese Geschichte hinein, zu missionieren. Können wir das? Oder müssen wir Missionare oder Prediger werden wie der Steffen? Nein, das kann jeder. Jeder kann das im Umfeld seines Lebens, im Umfeld seiner Arbeit. Ich war 48 Jahre moderner Zöllner, Finanzbeamter. Das kann man sagen, mein Gott, Finanzamt und dann als Christ, wie kann man da Christ sein Leben? Ganz schlicht und einfach. Steuergesetze sind nicht einfach. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich bin jetzt 2 Jahre raus. Ich muss manchmal denken, wie war es noch? Was ist jetzt? Es ist einfach so. Kompliziert. Und seit ein paar Jahren, da seid ihr viele von euch betroffen, gibt es ja die sogenannte Rentenbesteuerung, die neue. Und viele Rentner hatten dann Sorgen und Nöte. Und ich saß in einer Stelle, die Publikumsverkehr gemacht hat, die Servicestelle. Jeden Tag kamen Menschen zu mir rein. Und wenn so Rentner zu mir reinkamen, und es war die Hauptzeit, und Hauptzeit heißt, der Flur war voll, habe ich den Rentner gesagt, wissen was, ich mache mit Ihnen jetzt einen Nachmittagstermin, morgen stören Sie nur. Dann sind die gegangen, nachmittags kamen die. Das habe ich meiner Chefin mal erzählt, und da hatte ich so, Mensch, Herr van Meegen, das können Sie doch nicht machen, sowas zu sagen. Doch, sage ich, die verstehen das. Die kamen dann nachmittags, die hatten Angst vor der Behörde, Angst vor dem, was sie erwartete, und ich konnte ihnen durch meinen Glauben die Angst nehmen. Ich bin ihm nicht als Finanzbeamter begegnet, sondern als Mensch Gottes. Und wir haben neben der Steuer, dem Steuermist, wie ich so schön sage, oft gute Gespräche geführt. Viele, viele Menschen, viele ältere Menschen waren sehr dankbar darüber. Das können wir doch auch tun. Das können wir doch genauso tun. Wir können Menschen entgegentreten. Ich helfe dir. Da zieht jemand um. Der braucht unsere Hilfe, dem muss ich nicht was von Gott erzählen. Ich bin einfach da und schleppe. Es gibt so viele Möglichkeiten, Evangelium zu leben und weiterzutun. Paulus erzählt hier weiter. Er ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Nein, nein, er wohnt nicht hier im Haus. Obwohl es sein Haus ist. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden, denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Das tut Gott. Er gibt uns alles zum Leben, was wir zum Leben brauchen. Da werden einige wahrscheinlich jetzt sagen, Moment, ich habe doch schon einen gewissen Mangel. Ich hätte schon hier und da etwas mehr. Ja, ich weiß, es gibt auch hier in unserem wunderschönen, reichen Deutschland auch und vielleicht teilweise in unseren Gemeinden Menschen, die arm sind. Aber die Menschen bekommen Hilfe. In meiner Gemeinde haben wir einen jungen Mann, der ist apostolisch, gehörte früher zur Gemeinde Mülheim, wohnt auch in dem Stadtteil, wo unsere Gemeinde ist und ist lange nicht in die Kirche gegangen. Angst, Scheu, wie auch immer. Und irgendwann traf er in Schmachten auf jemanden, den er aus Mülheim kannte, der in meiner Gemeinde aber ein ständiges Zuhause hat. Und sagt, wie? Was machst du hier? Ja, sagt er, ich wohne hier um die Ecke. Was, dann kommst du nicht zur Kirche? Dann ist er zur Kirche gekommen und wir haben ihn aufgenommen. Nicht mit einer Predigt, sondern als Mensch. Ein Mensch, der arm ist, wirklich arm. Der arbeitet in einer Behindertenbetreuungsanstalt in der Nähe des Zentrums. Aber ein fröhlicher Mensch, ein Mensch, den wir im Hauskreis integriert haben, der von seinem Leben erzählt mit Jesus Christus, der aber auch aus der Gemeinde viel Zuspruch und Hilfe erfährt. Das ist doch was Wunderbares. Er fühlt sich wohl. Und ich beleidige ihn hin und wieder mal in aller Freundschaft, weil er aus Mülheim kommt. Sag ich, na du Mülleimer, du? Da sagt er, du alter Mann, du. So gehen wir miteinander um. Wir Christen haben doch diese Gabe, in Liebe miteinander umzugehen. Untereinander, aber warum nicht mit allen anderen auch? Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, ja, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten. Denn er ist ja jedem von uns ganz nahe. Durch ihn leben wir, doch regen wir uns, sind wir, oder wie es einige gute Dichter ausgedrückt haben, sind sogar von seiner Art. Wenn wir Menschen aber von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche dem Bild aus Gold, Silber und Bronze. Merkt ihr schon, wie eine Kurve Paulus hier macht? Vorher sagte er, ihr habt doch viele Götter, ihr verehrt viele Götter. Er verurteilt sie gar nicht, sondern er zieht diesen einen Gott hervor. Er nimmt diesen einen Gott als Faden und geht in das Evangelium hinein. Und hier sagt er den Griechen, das mit eurer Bronze, Gold, und das ist nicht, Gott braucht diese Verehrung nicht. Jetzt könnte man uns Christen ja vorwerfen, ja Moment, ihr lieben Christen, ihr habt doch auch so eine Art an der Wand hängen. Ihr habt so ein Kreuz an der Wand hängen. Ja, das ist was ganz anderes. Dieses Kreuz, ein bestialisches Mordinstrument, ist für uns Christen der Alter, an dem das letzte Lamm geopfert worden ist. Das letzte Lamm war Jesus Christus. Er ist geopfert worden für dich und für mich. Durch ihn erfahren wir Gnade und Freiheit. So, Frage an euch. Wie gehen wir nach diesem Gottesdienst? Wir gehen nach den Gottesdiensten raus. Sagen wir, ein schöner Gottesdienst gewesen. War nett. Der Mann sah auch nicht schlecht aus. Oder die Frau sah nicht schlecht aus. Hat gut gesprochen. Waren nette Lieder. Oder sagen wir, ich habe einen Auftrag. Denn Gemeinde, ob es nun die Baptisten sind, die Apostolischen, die CGO, die FEG, oder wie sie alle heißen. Gemeinde, und da wird der Steffen mir zustimmen wahrscheinlich, Gemeinde ist nichts anderes als Trainingszentrum. Und wir sind nicht bei der deutschen Meisterschaft. Wir sind bei der Ewigkeitsmeisterschaft. Uns als Christen ist es gegeben, Menschen diesen Jesus Christus bekannt zu machen. Sie von diesem Jesus Christus zu begeistern. Und dazu bedarf es nicht nur der Wortverkündigung, die wir tun, sondern es ist etwas ganz Besonderes. Und das ist etwas, was vielleicht manche Christen scheuen. Wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme und sie über Gott aufkläre und mit Gott in Verbindung bringe, dann reicht das nicht, dass ich sage, ach, das habe ich dir so von Gott erzählt, komm doch mal am Sonntag zu den Baptisten auf der Walter-Fleck-Straße. Diese Menschen, ich sage es ganz bewusst, muss ich an mich ketten. Ich muss eine persönliche Beziehung aufbauen. Denn durch mich, der ich Christ bin, mein Christ lebe, lernen sie Christ zu sein. Glaubt ihr nicht, so ist es. Dieser junge Freund, von dem ich erzählt habe, der mittlerweile in der Gemeindeleitung ein Zuhause hat, hat mir einmal gesagt, durch den Ottmar habe ich gelernt, was Christsein ist. Ich bin ja fast umgefallen. Durch mich? Ich bin ja der größte Pflaumen, August. Durch mich hast du es gelernt? Ja, sagt er, weil ich gelernt habe, dass du als Mensch, als Christ auch mal ausrasten kannst. Du kannst auch mal ungerecht sein, aber gleichzeitig kannst du dich revidieren. Du kannst dich entschuldigen. Du kannst demütig sein. Das ist etwas, was ich bei dir gelernt habe, dass Christen nicht perfekt sind. Dass Christen immer in der Beziehung zu Gott stehen und immer auch in der Gefahr stehen, vom Teufel verführt zu werden. Das ist es doch. Menschen an uns binden, durch uns an Gemeinschaft binden. An Gemeinschaft zuerst mit Christus und dann an die nette Gemeinschaft hier bei den Baptisten. Nun, Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was wir bisher aus reiner Unwissenheit getan haben. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen Anfang zu machen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will. Und da sind wir bei diesem Gott. Kindern sagt man sehr oft, es ist der liebe Gott. Kinder sagen, der liebe Gott, lieber Gott, ich möchte das, lieber Gott. Ja, Gott ist barmherzig und gnädig. Auf der einen Seite, aber er ist auch heilig und gerecht. Heilig und gerecht der Sünde gegenüber. Er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder, weil er durch seinen Sohn dieser Sünde ein Ende bereitet hat. Und wer sich auf diesen Jesus Christus verlässt, an diesen Jesus Christus hängt, der kann auch bereuen, der kann Buße tun und dem vergibt Gott. Und er sagt, komm, komm du mein Kind. In vielen Predigten in meiner Kirche habe ich durch einen Prediger immer wieder denselben Satz am Ende des Gottesdienstes gehört. Der sagt es ganz gerne. Am Ende aller Zeit wird Gott zu mir sagen, so sagt er, du warst nicht über vielen getreu. Du warst über ganz wenigen getreu. Aber komm, geh ein zu deines Herrn Freude. Das ist Aufgabe. Der unbekannte Gott ist uns, wie der Steffen sagte, bekannt. Uns. Aber den Auftrag, den ich euch und mir gebe, ist, diesen hinauszutun. Und ich sage das ganz bewusst auch an mich, denn vor 17 Jahren habe ich dieses Seminar gemacht und habe Wahnsinniges erlebt, auf der Straße in Olpe, Wahnsinniges. Mir ist das heute Morgen auf dem Weg hierhin noch aufgefallen. Wir waren mit einem Profi unterwegs, der hat eine junge muslimische Frau von diesem Christus erzählt. Ich weiß nicht mehr, wie er es macht, aber irgendwann sagt er, aber da muss doch Jesus Christus Gottes Sohn gewesen sein. Und sie sagte es ganz trocken. Ja, das muss dann wohl. Ich habe da so gestanden und habe den Mund gar nicht zugekriegt. Eine Evangelisation bei solchen Menschen, wo Christus in der Religion ja nur einer von vielen Propheten ist. Wir haben die Möglichkeit, mit Gott Menschen für ihn zu gewinnen. Menschen zu retten, denn darauf kommt es an, Menschen zu retten. Wir sind Menschenfischer, rettende Menschen. Wer Menschen fischt, geht mit dem größten Menschenfischer aller Zeiten. Das war der Auftrag Jesu an seine Jünger. Hört auf, Fische zu jagen und zu fangen. Ihr sollt mit mir Menschen fischen. Und hier diese Apostel, inklusive Paulus, haben es getan. Sie haben Menschen gefischt, weil sie brannten in diesem Jesus Christus. Weil sie brannten von dieser Botschaft. Und dieses Brennen wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass dieser unbekannte Gott in unserer Umgebung bei allen ein bekannter Gott wird. Einer, der neugierig macht. Einer, den man kennenlernen möchte. Einen, dem man seinem Leben anvertraut, so wie wir es getan haben. Und dazu schenke uns und euch Gott den Segen. Amen.